Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Der Herr ist auferstanden. Halleluja, muss man da noch dazu sagen. Und wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem Ostersonntag-Gottesdienst. Wie gut, der Herr ist auferstanden. Und wir dürfen ihn miteinander loben und uns freuen, dass wir so einen starken Herrn haben. Ich lese Ihnen einige Strophen aus einem Gedicht von Arno Pötzsch. Sagt's überall, ruft's laut ins Land, dass Christ der Herr heut auferstand. Er stieg aus Nacht und Tod ins Licht, das Grab hielt seine Beute nicht. Christ ist des ewigen Lichtes Glanz, in ihm ist Gott das Leben ganz. Und wer ihm folgt, dem wird zuteil Fried, Freud und Freiheit, Sieg und Heil. Glaub, wer da will, den finstern Tod, Christ ist das ew'ge Morgenrot, der helle Tag, das Licht der Welt, Heil allen, die sich ihm gesellt. Halleluja. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir loben dich und wir beten dich an, den auferstandenen, siegreichen Herrn, den Heiland, der stärker ist als der Tod, stärker ist als alle böse Macht des Feindes, stärker ist als Satan selber. Herr Jesus, danke, dass du uns diesen Ostersonntag schenkst, an dem wir ganz besonders an deine Auferstehung denken dürfen, uns trösten dürfen über all dem, was auch schwer ist in dieser Welt. Du bist der Sieger. Du bist der Fürst des Lebens. Du bist der allmächtige Herr. Wir loben dich und wir danken dir, dass wir deinen Jesus-Namen kennen dürfen. Wir danken dir auch von Herzen, dass wir in dieser Freiheit hier zusammen sein können, miteinander singen, beten und auf dich hören. Wir danken dir, dass du das Haupt deiner Gemeinde bist, dass wir zu deinem Leib gehören dürfen, mit unseren Geschwistern auf dieser ganzen Welt. Und wir danken dir, dass du selber in unserer Mitte bist. Nun wollen wir auch in der Stille dich loben und dir auch all das sagen, was uns gerade beschäftigt. O wundergroß, o starker Held, wo ist ein Feind, den du nicht fällst? Kein Angststein liegt so schwer auf mir. Du wälzt ihn von des Herzens Tür. Und dafür danken wir dir. Und nun schenk uns bitte auch ein offenes Herz für dein Wort. Amen. Der Spruch, der Wochenspruch steht in Offenbarung 1. Jesus sagt, der Auferstandene, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Hoffnung. das Thema in unserer Osterfreizeit, Hoffnung, die aus der Zukunft kommt, im Heute und Jetzt. Und heute Morgen geht es um erfüllte Hoffnung. Freilich, es sieht zuerst ja gar nicht so aus. Wir lesen heute Morgen das Ende aus Lukas 23 und dann den Anfang von Lukas 24. Zuerst sieht es nach zerstörten Hoffnungen aus. Und ich lese dazu Lukas 23 ab Vers 55. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Die letzten am Grab. Frauen sehen zu, wie Jesus ins Grab gelegt wird. Der Stein wird vorgerollt, er wird versiegelt von den Pharisäern, dass mit diesem Grab auch ganz gewiss nicht irgendetwas geschieht, was nicht geschehen soll. Und dann werden Wachen davor gestellt. Einige Namen von diesen Frauen kennen wir auch aus den anderen Evangelien. Da wird Maria Magdalena erwähnt. Dann Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und von Joses. Dann finden wir auch eine Johanna, die kennen wir aus Lukas 8, die Ehefrau eines herodianischen Beamten. Und Salome. Salome vielleicht die Mutter von Johannes und Jakobus, den Jüngern. Frauen, die erwähnt werden, Frauen, die eine Geschichte mit Jesus hatten, die mit ihm gegangen waren, dort in Galiläa, die bei ihm geblieben waren, als er hinaufzog nach Jerusalem. Frauen voller Dankbarkeit für das, was sie mit diesem Jesus erlebt hatten. Zum Beispiel diese Maria Magdalena, von der Jesus sieben böse Geister ausgetrieben hatte. Frauen am Grab. Und dann, es ist ja der Rüsttag fürs Passa, wo die Passa-Lämmer vorbereitet wurden, geschlachtet wurden für das Mahl, die Zeit, in der Jesus starb. Ich habe in dieser Passionszeit eine schöne WhatsApp gekriegt. Da heißt es, Englisch, I asked Jesus, how much do you love me? This much, he answered. And he stretched out his arms and died. Ich fragte Jesus, wie sehr liebst du mich? So sehr, antwortete er und streckte seine Arme aus und starb. Jesus gestorben. Kurz bevor der hohe Sabbat beginnt, also kurz vor Sonnenuntergang, gehen die Frauen nun hin und kaufen Spezereien, Düfte. Sie wollen ein Stück Liebe ausdrücken. Und dann kommt die Sabbatruhe, der Tag, an dem man nichts macht, nichts machen kann. In Trauer versunken. Ich habe mir das noch mal so ein bisschen versucht vorzustellen, was das bedeutet hat, diesen Kreuzestod mitzuerleben, die Grausamkeit dieses Sterbens. Und nun ist dieser Sabbat Stille. Da ist man doch wie gelähmt. unfähig zu denken. Die Seele wie tot, keine Perspektive, keine Hoffnung, kein Blick durch den Horizont. Am Freitag hat uns Schwester Gudrun von dieser Papua-Sprache erzählt. Hoffnung heißt da, durch den Horizont blicken. Nein, sie konnten nicht durch den Horizont blicken. Da war nur undurchdringliche Finsternis, Dunkel, Trauer, Schmerz, Verlust und Hoffnungslosigkeit. Kein Trostwort. Die Verheißungen, die waren weg, die waren gar nicht bei ihnen. Auch die Aussage von diesem Hauptmann, von dem wir es gestern hatten, war eigentlich nur so, ja, fast wie eine vergebliche Hoffnung, oder? Dieser war Gottes Sohn, er war's. Aber jetzt ist er tot. Und nun der erste Tag der Woche. Sie wissen, im Judentum beginnt der Tag ja am Abend vorher, also Samstagabend ab 18 Uhr. Ich freue mich immer, wenn ich solche Zeitangaben in der Bibel lese, weil da auch deutlich wird, unser Gott hat in Raum und Zeit gehandelt. Das ist nicht irgendein Märchen, es war einmal, sondern am ersten Tag der Woche. Übrigens ist Ihnen schon mal klar geworden, wir reden immer von Wochenende. Nein, nein, der Sonntag ist der erste Tag der Woche, nicht das Ende. Der erste Tag, der erste, das heißt doch Neuanfang. Da bricht was neu auf. Mit der Auferstehung wird alles neu. Und nun am Abend dieses ersten Tages, 18 Uhr oder danach, bereiten diese Frauen die Spezereien vor. Sie wollen Jesus einen Liebesdienst tun. Die Liebe und die Treue dieser Frauen zieht sie in die Nähe Jesu, obwohl er doch nur noch ein Leichnam ist. Gerhard Meyer schreibt, sie liebten den toten Jesus mehr als heute viele den Lebendigen. Und sie wollen jetzt was machen. Vielleicht kennen Sie das auch aus solchen Trauererfahrungen, um Trauer zu bewältigen. Manchmal hat man einfach das Bedürfnis, ich möchte so gern noch was machen. Und sie wollen noch etwas tun, bereiten diese Spezereien vor. Und dann die Nacht und der erste Morgen. Aber es ist noch dunkel, es ist noch Nacht. Sie machen sich auf zum Kreuz, zum Grab. Die Letzten am Kreuz sind die Ersten am Grab. Und nicht wahr, das kennen wir doch vielleicht auch. Manchmal ist so ein Gang zu einem Friedhof auch ein Stückchen Trost. Der Gang zu einem Friedhof, wenn wir ehrlich sind, sagt uns aber auch, bedenke, dass du sterben musst. Memento mori. Das ist deine letzte irdische, dein letzter irdischer Aufenthaltsort. Ganz schön mutig von diesen Frauen, dass sie dorthin gehen, zu diesem gekreuzigten Begrabenen. Die Apostel wagten das nicht. Die Liebe dieser Frau macht sie mutig, sich zu diesem Hingerichteten zu stellen. Sie riskieren Bann und Tod. Vielleicht gehen sie auch deshalb so früh morgens, so gegen 5, zu diesem Grab. Aber sie erwarten ja nichts Neues auf diesem Weg. Sie erwarten, Tod ist tot. Mit dieser Erwartung gehen sie hin. Sie denken nicht daran, einen Auferstandenen zu begrüßen, sondern einen Toten zu salben. Das ist ihre Erwartung, mit der sie dorthin gehen. Und nicht wahr, Leute, die nicht mit einer Auferstehung rechnen, die einen Toten salben wollen, die erfinden auch keine Auferstehung. Das wäre doch verrückt. Sie kommen eingesponnen in ihre Hoffnungslosigkeit und voller Todesgedanken. Nun ist das ja schon schlimm, wenn wir auf den Friedhof gehen müssen und um einen Menschen, den wir lieb hatten, trauern. Aber wissen Sie, im Blick auf Jesus war dieser Tod ja noch viel schrecklicher. Jesus, der Sohn Gottes. Jesus, das Heil der Welt, das Licht der Welt und jetzt tot. Wenn aber dieser Jesus tot ist, dieser Gottessohn tot ist, dann heißt es doch ganz klar, der Teufel hat gesiegt. Der Tod hat gesiegt, der Tod ist das Letzte. Es ist alles aus, die Sünde hat die Macht. Wenn dieser Gottessohn tot ist, dann können wir alle einpacken. Dann geht dieser tödliche Zweifel in uns auf. Hat Gott die Welt nicht doch verlassen? In dieser Atmosphäre gehen diese Frauen an das Grab. Dabei hatten sie noch gar nicht so sehr lange vorher erlebt, wie Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Und da schreibt jemand, wer gestern größte Wunder sah, kann heute voll Zweifel und hoffnungslos sein. Ob wir das nicht auch kennen? Das haben wir schon alles mit Jesus erlebt. Gestern noch große Wunder und heute voller Zweifel. Es stimmt schon, was in Jeremia 17 steht, es ist das Herz, ein trotzig und ein verzagt Ding. Die Frauen gehen also hin, um Jesus einzubalsamieren. Das heißt aber doch, sie können letztlich nichts ändern. Der Tote wird ja dadurch nicht lebendig, die Verwesung wird ja dadurch nicht aufgehalten. Es ist halt noch ein letzter Liebesdienst, den sie gerne tun möchten. Und dann überfällt sie unterwegs dieser Gedanke, und was machen wir denn jetzt? Da ist doch ein Stein vor diesem Grab. Ein Stein, den nur mehrere starke Männer bewegen können. Das war ja ein Felsengrab in der damaligen Zeit mit einer Vorkammer, einem kleinen Gang und dann einer Hauptkammer mit einer Bank, einer Steinbank, auf die der Tote gelegt wurde. Die Liebe möchte zu Jesus und der Weg ist ihr versperrt. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, welche Steine liegen uns im Weg? Steine der Charakterschwäche, Steine der Schuld, auch Steine körperlicher Not, Steine von Angst oder von Anfechtung oder von Sorge, Steine, die uns den Weg versperren. Und dann kommen diese Frauen an dieses Grab, ich weiß, sie kennen die Geschichte alle, und sehen, der Stein ist weg. Die Vorkammer steht offen, Ja, musste denn der Stein weg, damit Jesus auferstehen konnte? Nein. Er konnte durch geschlossene Türen gehen. Das war nicht das Problem. Der Stein war weg, damit die Frauen hineingehen konnten. Glaube geweckt wurde. Der Stein war weg. Manchmal, und vielleicht kennen Sie ja solche Situationen auch, da hatte man vorher Angst, da hatte man vorher Sorge und dann kam man in die Situation und der Stein war weg. In diesem Lied habe ich vorhin ja die eine Strophe schon gelesen. O Wunder groß, o starker Held, wo ist ein Feind, den er nicht fällt? Kein Angststein liegt so schwer auf mir. Er wälzt ihn von des Herzens Tür. Ob ein kleiner Hoffnungsschimmer bei den Frauen erwächst. Sie gehen hinein in das Grab, bis zur Grabkammer und dann sehen sie, der Leichnam ist weg. Das kann man jetzt ganz verschieden einordnen. Warum ist dieser Leichnam weg? Die Pharisäer und die Wächter, die dachten, die Jünger, die haben den Leichnam gestohlen. Die Jünger dachten, die Feinde Jesu haben ihn gestohlen. Maria Magdalena konnte nur noch panisch denken, Leichenraub. Das müssen ja mehrere starke Männer gewesen sein, die diesen Stein weggewälzt haben und die Leiche geraubt haben. Wir merken, dieses leere Grab ist für die Frauen kein Trost, sondern es heißt, sie waren darüber bekümmert. Sie sehen das Zeichen, das leere Grab, und es erschreckt sie, weil sie es nicht verstehen. Wo sollen wir denn jetzt hin? Was machen wir denn jetzt? Das Letzte, was ihnen geblieben war, ist weg. Ich habe manchmal schon gedacht, wie schwer das ist, wenn man einen Menschen verloren hat unter der Überschrift vermisst und man nicht weiß, wo er ist, wo der Leichnam ist. Zerstörte Hoffnungen. Zweitens, neu erwachte Hoffnung. Siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Siehe, eine ganz neue Sicht, eine ganz neue Perspektive. Da sind plötzlich zwei Männer bei ihnen. Übrigens in den verschiedenen Evangelien heißt mal ein und mal zwei Engel. Vielleicht war es so, ein Engel vor dem Grab und ein Engel innen drin. Glänzende Gewänder, ein helles Licht, ein himmlisches Licht. So hell, so rein, so fleckenlos, so klar, dass man das eigentlich gar nicht ertragen kann. Überirdischer Glanz. Bei der Geburt Jesu waren auch Engel da, wie jetzt bei der Auferstehung. Himmlische Reinheit kommt in irdischen Schmutz und die Frauen erschrecken. Da sprachen die Engel zu ihnen. Und das ist nun ein Satz, den wir bei Matthäus lesen. Der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Was für eine liebevolle, freundliche Anrede. Fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus, ihr sucht Jesus mit der ganzen Kraft eures Herzens, voll starker Liebe, obwohl ihr ja die Hoffnung eigentlich aufgegeben habt. Ihr sucht ihn mit starker Treue, obwohl ihr gar nicht damit rechnet, dass er lebt obwohl ihr meint, er ist tot, aber ihr sucht ihn. Aber was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Warum sucht ihr denn hier? Wisst ihr es nicht besser? Jesus hatte es doch vorhergesagt, dass er nicht im Tod bleibt. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Im Markus-Evangelium, da heißt es, ihr sucht Jesus von Nazareth. Also das ist ein Mensch. Ihr sucht einen gekreuzigten, den toten Menschen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und ich frage uns, wo suchen wir Jesus? Suchen wir Jesus in unseren Gefühlen? Suchen wir ihn in unseren Erfahrungen, in unseren Erlebnissen? Rechnen wir eigentlich überhaupt damit, dass er lebt? Leben wir so, dass wir glauben, er lebt? Oder leben wir nicht ganz oft so, als müssten wir es alleine machen? Selber stark, selber weise, selber sich beraten. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Warum lebt er so, als wäre er tot? Erwachte Hoffnung? Sie wird zur erfüllten Hoffnung. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Er ist nicht hier. Kein Mensch konnte wissen, wo Jesus ist. Keiner hat die Auferstehung miterlebt. Also am ehesten ja noch diese Grabwächter, die haben ja wenigstens noch ein bisschen irgendwas mitgekriegt. Die Pharisäer nicht, die Jünger nicht. Aber für jeden ist klar und erkennbar, das Grab ist leer. Das Grab ist leer, das bezeugten die Grabwächter. Also nicht etwa nur die Jünger, sondern die Grabwächter. Das Grab ist leer. Man konnte da in Jerusalem hingehen und sich das leere Grab anschauen und merken, jawohl, es ist leer. Man kann doch nicht von Auferstehung reden, wenn das Grab noch voll ist. Also wenn man da jetzt hingegangen wäre und gesehen hätte, da liegt noch eine Leiche, dieser Gekreuzigte, ja nie im Leben, hätte man dann sagen können, es gibt eine Auferstehung. Die konnten das überprüfen. Das Grab ist leer. Jemand hat mal das so geschrieben, die Annahme, dass dieser außergewöhnliche Test, nämlich die leibliche Auferstehung, dass dieser Test von mystischen Studenten der Prophetien erfunden worden sei. Also die haben sich da irgendwie was ausgedacht, mystische Studenten von Prophetien, und dann in die Evangelienberichte eingefügt worden sei, das ist nun wirklich eine zu große Anforderung an jede Leichtgläubigkeit. Das Grab ist leer. Und man kann es überprüfen. Jesus, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Diese Tatsache der Auferstehung wird in allen Evangelien bezeugt. Diese Botschaft, er ist auferstanden, er lebt, ist nicht irgendwie in den Herzen dieser traurigen Frauen entstanden. Nein, es wurde ihnen gesagt, von außen her gesagt, die Engel haben es ihnen bezeugt. wissen Sie, das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich mir ein Wort selber sagen muss oder ob es mir gesagt wird, ob es mir zugesagt wird. Martin Luther hat es mal so formuliert, wir brauchen dieses Verbum externum, dieses Wort, das von außen an uns herankommt. Wenn das nur meine eigenen Gedanken sind, na spätestens in 10 Minuten denke ich, vielleicht habe ich mich ja geirrt. Aber es wird ihnen das Wort gesagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Es wird ihnen, diesen Frauen zugesprochen, es wird uns zugesprochen im Wort der Bibel und im Heiligen Geist. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Er lebt, das heißt, er ist der Lebende. Ja, Jesus sagt einmal von sich selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist nicht nur sozusagen, nicht nur ein bisschen lebendig, er ist das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was es an Leben gibt auf dieser Welt, was jeder von uns an Leben hat, ist Leben, das von Gott her, von Jesus herkommt. Er ist das Leben. Er gibt irdisches und ewiges Leben. Und weil Jesus das Leben ist, deshalb hat der Tod keine Chance. Deshalb kann ihn der Tod nicht festhalten. Wie wäre das möglich, dass der Tod den Gott des Lebens festhält? Vorhin haben wir den Satz schon gehört, dass Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Jesus, der den Tod überwunden hat, ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt, ist mächtiger als Satan, stärker als jede Sünde. Er hat die Hölle überwunden und er hat den Tod besiegt. Jesus, der Allerstärkste, Jesus lebt. Manchmal sagt man ja, Goethe lebt und Schiller lebt und sie leben in ihren Werken und es gibt einen Goetheplatz und eine Schillerstraße. Jesus ist nicht im Grab geblieben und nicht vermodert. Jesus ist auferstanden. Wenn aber Jesus lebt, dann hat das Folgen für uns. Die Heilswirkungen der Erlösung gelten in Ewigkeit, so schreibt das mal Rolf Schäffbuch. Die Heilswirkungen der Erlösung gelten jetzt in Ewigkeit. Was sind solche Heilswirkungen? Die eine Heilswirkung ist, seit der Auferstehung Jesu ist über dem Dunkel unserer Gräber die helle Ostersonne aufgegangen. Ich war heute Morgen in Königsfeld bei der Auferstehungsfeier, da ging gerade die Sonne auf. Das ist wunderbar. Auf dem Friedhof geht die Ostersonne auf. Jesus hat durch seinen Sühnetod die Vergebung erworben. Er hat durch seine Auferstehung das Gericht und die Verlorenheit aufgehoben. Rolf Schäffbuch, nun gehe ich mit dem Tod nicht verloren. Der Tod ist aufgehoben. Die Trennung von Gott ist überwunden. Nun gehe ich mit dem Tod nicht mehr verloren. Das heißt, Jesus lebt und ich gehe mit dem Tod nicht verloren. Heilswirkung, das heißt auch, ich habe heute schon einen starken Gott. Christian Friedrich Spittler hatte als Motto, mit dem starken Jesus vorwärts. Jesus, der Auferstandene, ist der starke Herr und mit ihm darf ich vorwärts gehen. Heilswirkung der Erlösung. Und eine weitere Heilswirkung der Erlösung, das heißt auch ganz konkret, wenn ich auf dem Friedhof stehe und in ein offenes Grab hineinschaue und dieser Mensch hat an Jesus geglaubt, dann darf ich sagen, er ist nicht hier. Das ist nur die Hülle. Er ist auferstanden. Er ist bei Jesus. Nun hatten die Frauen ja vieles erlebt. Sie waren den Engeln begegnet, sie hatten das leere Grab gesehen und trotzdem die alles entscheidende Hilfe sind weder Engelerscheinungen noch große Zeichen, sondern das Wort. Gedenkt an daran, wie er euch gesagt hat, was er euch gesagt hat. Denkt daran, was er euch gesagt hat. Es sind Jesu Worte, die Grundlage sind für den Glauben. Denkt doch an diese Verheißung, die er euch gab, damals noch in Galiläa. Das haben nicht nur die Jünger gehört, auch die Frauen. Jesus hat ja gar nicht nur von seinem Leiden gesprochen, sondern auch von seiner Auferstehung. Sie hatten es nur gar nicht gehört, nur gar nicht aufgenommen. Nach 3 Tagen, am 3. Tag, auferstehen. Sie wissen wahrscheinlich, warum man so rechnet. Freitag, noch ein paar Stunden, dann der Sabbat von Freitagabend bis Samstagabend. Und dann ab Samstagabend, der 1. Tag der Woche, am 3. Tag auferstanden. Wie er gesagt hat, was er gesagt hat, das ist eingetroffen. Er hat es schon vorher gesagt. Wenn aber Jesus das doch schon vorher gesagt hat, dann bedeutet das doch, es ist nicht aus Versehen passiert. Er hat es doch schon vorher gesagt. Es ist nicht deshalb passiert, weil Gott schwach wäre, schwächer als Satan. Er hat es doch schon vorher gesagt, dass es so kommen wird. Wenn Jesus es schon vorher gesagt hat, dann heißt es auch, er wusste, was kommt. Er war der wahre Prophet, der die Wahrheit verkündigt hat. Wenn Jesus es doch schon vorher gesagt hat und es ist dann eingetroffen, dann kann ich doch dem Wort vertrauen. Ich darf dem Wort der Bibel vertrauen, den Worten, die Jesus gesagt hat. Ich kann mich darauf verlassen. Mein Glaube kann sich darauf gründen. Der Menschensohn musste überantwortet werden und sterben. Der Vater musste sich den Sohn vom Herzen reißen. Aber der Menschensohn musste auch auferstehen. Gedenkt doch daran. Da gedachten sie an seine Worte. Da dachten sie plötzlich wieder dran. Ja, natürlich, das hat er doch gesagt. Kennen wir das nicht auch? Wir sind doch so oft vergesslich. Da gedachte er, da gedachten sie. Wir brauchen diese Wiederholung immer wieder neu. Darum ist es übrigens auch gut, dass es ein Kirchenjahr gibt, wo man immer wieder an diese ganz grundlegenden Tatsachen erinnert wird. Wir brauchen die Wiederholung. Jemand sagte mal, der Verstand liebt die Abwechslung, aber das Herz liebt die Wiederholung. Und nicht wahr, keiner von uns kann zu oft hören, ich liebe dich. Es wird gar nie langweilig. Sag, gedachten Sie dran. Es ist gut, wenn wir an die Verheißungen, die Gott uns geschenkt hat, in seinem Wort denken, wenn wir sie deshalb auch auswendig können übrigens. Dass mir es dann einfällt, wenn ich solche Worte brauche. Die Worte sind deshalb Grundlage, denn die Worte bleiben. Die Engel gehen. Und das leere Grab können wir heute nicht mehr anschauen. Aber die Worte, die bleiben. Ein letztes, diese Hoffnung weitersagen. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Die Frauen gehen weg vom Grab, sie nehmen eine andere Blickrichtung ein, sie drehen sich um, bekommen eine neue Gehrichtung, gehen in eine Hoffnung, in eine Zukunft hinein. Wir wissen aus den anderen Evangelien, zuerst schweigen sie noch aus Furcht und dann begegnet ihnen Jesus. Lukas nennt hier drei Namen, sind dann auch noch mehr Frauen, aber das hat etwas mit dem Zeugenrecht im Alten Testament zu tun. Zwei oder drei Zeugen bestätigen die Wahrheit einer Aussage, deshalb sind da diese Namen erwähnt. Und dann gehen diese Frauen zu den Elfen. Also Judas war ja nicht mehr dabei, aber Petrus war dabei. Aber nicht nur zu den Elfen, sondern auch zu all den anderen. Vielleicht waren das dann diese Emmaus-Jünger, Josef von Arimathea, die Brüder von Jesus. Wir wissen es nicht so genau. Und dann bezeugen sie ihnen, der Herr ist auferstanden. Und das ist doch einfach gigantisch, wenn da steht, und sie dachten, Weibergeschwätz, Nonsens, Blödsinn, Hysterie. Die Auferstehung nicht glauben, ist nicht fortschrittlich. Das gab es schon vor 2000 Jahren. Sogar bei den Aposteln. Solche Leute erfinden keine Auferstehung, sondern die glauben es erst, wenn sie wirklich überzeugt werden. Und wie werden sie überzeugt? Sie werden dann überzeugt, als Jesus ihnen selber begegnet. Als Jesus ihnen sagt, Friede sei mit euch. Fürchtet euch nicht. Jesus selber ist der, der uns und auch die anderen überzeugen kann. Wie gut. Lukas 24 hört nicht auf an dieser Stelle. Es geht noch weiter. Und morgen können Sie die Fortsetzung hören. Im nächsten Gottesdienst. Ich habe gedacht, ich würde gerne mit Ihnen wagen, diesen Kanon zu singen. Kennen Sie den? Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du selber der bist, der es uns zuspricht, der es in unseren Herzen befestigt, der Glauben weckt. Du weißt, wo überall auf dieser Welt es gar nicht so aussieht, als wärst du auferstanden. Und dennoch ist es wahr. Und darüber preisen wir dich. Und wir bringen dir unsere Geschwister in Not. Ob es die Geschwister in Kriegsgebeten, auch in der Ukraine sind. Ob es die Geschwister sind, die verfolgt werden und in großer Angst leben müssen. Ob es auch die Geschwister sind, die vom Leid, von der Krankheit, von der Traurigkeit befallen sind. Herr Jesus, du bist der Sieger und du bleibst der Sieger. Danke, dass wir sie und uns dir anbefehlen dürfen. Danke, du auferstandener Herr. Und auch danke, dass du uns hörst, wenn wir miteinander zu dir kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch mal ein Lied, und zwar das Lied Nummer 82, Wir wollen alle fröhlich sein. Und da kann man eigentlich ganz viele Halleluja singen, aber wir singen nach der ersten und nach der letzten Strophe Halleluja. Nummer 82. Wie schon gesagt, sind Sie ganz herzlich auch morgen zum Gottesdienst eingeladen. Und heute Abend haben wir ein Konzert, ein Klavierkonzert mit zwei Pianisten, einer jungen Pianistin Anne de Boisson, die auch selber komponiert hat, und dann mit Abram Cortinas, den viele von Ihnen schon kennen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Herzliche Einladung. Und dann bitten wir noch um den Segen. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, gesegnete, frohe Ostern.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.